Herzlich willkommen beim ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast No Leads, No Fun. Unternehmen, die überproportional wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit den weltweit besten Inbound-Methoden und Insights. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Jetzt ist es aber Zeit, Inbound neu zu denken. Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Marcus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Martin Predl, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Takeoff Inbound Marketing, einer Agentur in Wien. Heute zu Gast ist bei mir mein Kollege Patrick Burmeier. Patrick, die meisten unserer Hörer kennen dich ja bereits, aber bitte sag noch einmal, wer du bist und was du machst.
Ja, auch von mir hallo. Was ich mache, ist, glaube ich, recht einfach gesagt. Bei Takeoff arbeite ich mit den meisten unserer Kunden an den Themen Content, SEO und natürlich an allem, was mit They Ask You Answer zu tun hat, weil ich bin bei uns intern der They Ask You Answer Coach.
Patrick, danke. Für jemand, der noch nie They Ask You Answer gehört haben, ganz kurz, das ist eine Philosophie, ein Framework, entwickelt von Marcus Sheridan, wie wir einfach im Inbound-Marketing noch besser unsere Kunden verstehen, Kunden beantworten können. Und wir nutzen dieses Framework im gesamten Inbound-Marketing-Prozess. Jetzt aber zu unserem Thema. Worüber wir heute sprechen wollen, ist das Top-Thema bei all unseren Workshops und Gesprächen mit den Kunden, nämlich das Thema Content und dabei aber auch immer die Frage, wie schaffen wir es, oft als kleines Team ausreichend Content für Inbound-Marketing zu produzieren. Was ich in letzter Zeit auch sehr oft zitiert habe, ist diese Bitkom-Studie. Bitkom ist die Vereinigung der Technologieunternehmen in Deutschland. Die haben ihre Mitglieder befragt, die Marketingverantwortlichen. Und da wurde gefragt, was die größte Herausforderung im B2B-Marketing ist. Und jetzt 2 Jahre hintereinander haben die Marketingverantwortlichen geantwortet, dass das Bereitstellen der Ressourcen für den Content die größte Herausforderung im B2B-Marketing ist. Ja, und genau darüber möchte ich heute mit Patrick sprechen. Wie schaffen wir es oder wie können wir unseren Kunden helfen, dass sie mit wenig Ressourcen den richtigen Content zur Verfügung stellen? Und unsere These ist, am meisten schont man die Ressourcen, wenn wir den Content produzieren, der etwas bewegt, und Content vermeiden, der eben keine Leads generiert, wenig Aufmerksamkeit erzeugt. Patrick, ich habe im Vorgespräch dieses Thema mit dir diskutiert und einer der Punkte, die du sofort genannt hast, ist, meistens entsteht das Problem schon bei der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn wir die Keywords auswählen, was kann da schieflaufen, wenn wir falsche Keywords auswählen?
Na, ich glaube, dass Problem sind nicht die falschen Keywords, sondern dass man überhaupt damit anfängt, Keywords auszuwählen, anstatt dass man damit anfängt, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Content, der meine Kunden oder meine potenziellen Kunden interessieren würde. Weil das Problem mit Keywords ist eigentlich in den allermeisten Fällen, auch bei den allermeisten Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass nur immer darauf geschaut wird, wie viel Traffic bringen diese Keywords uns potenziell. Das bedeutet, jede Content-Strategie oder in den allermeisten Fällen beruht darauf, dass Keywords angepeilt werden, also dass Keywords im Fokus stehen, die ein hohes Suchvolumen haben. Mal ganz anders erklärt, kann man dazu auch sagen, wenn man Themen bedienen möchte auf seiner Webseite, die Kunden ansprechen, fangen die allermeisten Unternehmen eigentlich meistens damit an zu überlegen, naja, was sind denn die großen Themen, die meine Kunden interessieren? Wir haben auch solche, sage ich mal, Traffic-Magneten auf unserer Webseite, die uns auch nicht so viel bringen. Ich lerne dieses Beispiel auch häufiger mal. Wir haben um das Thema Inbound-Marketing herum sehr, sehr viele Artikel geschrieben. Wir haben auch eine sogenannte Pillar-Page, also da von da aus, wo unsere Themen verlinkt sind. Und wir haben sehr, sehr viele Artikel, die zu diesem Thema dazugehören. Zum Thema Inbound-Marketing gehört zum Beispiel das Thema, wie erstelle ich ein gutes White Paper? Und der Begriff White Paper ist zum Beispiel eine von diesen High-Traffic-Keywords im Bezug auf Inbound-Marketing. Das wird sehr häufig gesucht, weil sehr, sehr viele Unternehmen sich dafür interessieren, wie schreibe ich eigentlich ein White Paper? Das würde man als Top-of-the-Funnel-Content bezeichnen. Das heißt, wir haben natürlich auch einen super Artikel, der beschreibt, wie erstelle ich ein tolles White Paper. Und der bringt uns auch richtig viel pro Monat. Da kommt richtig viel Traffic rein. Was kommt aber nicht rein über diesen Artikel? Gute Anfragen. Also wir generieren mit diesem Artikel, obwohl wir ziemlich gute, sag ich mal, Lead-Magneten auch dahinter geschaltet haben, also Call-to-Actions, die darauf hinweisen, was der nächste Schritt ist, lad jetzt zum Beispiel unseren Inbound-Marketing-Guide runter. Trotzdem generieren wir gefühlt, und auch das zeigen die Daten bei uns in HubSpot, keine guten Sales-Qualified Leads. Also wir erreichen nicht, dass jemand von den Leuten, die diesen Artikel gelesen haben und die sich dann im Nachgang für unseren Download interessiert haben, auch tatsächlich mit uns sprechen wollen. Das ist ein Problem.
Ja.
Und wir haben uns natürlich viel Mühe gegeben, damit solche Artikel zu erstellen. Und wir haben natürlich auch sehr viele von diesen Artikeln. Und genau das ist das Problem, was ich bei den allermeisten Unternehmen sehe, dass wenn man so eine Strategie fährt und sagt, naja, wir brauchen viel Traffic, um mehr Kunden zu gewinnen, dann wird meistens erstmal geschaut, was sind denn die großen Keywords, mit denen wir viel Traffic erreichen. Und man setzt sehr viel Arbeit da rein, man setzt sehr viele Ressourcen daran, solche Artikel zu erstellen, und im Endeffekt bringt einem das gar nichts und man hat Zeit, Ressourcen und auch Geld verschwendet.
Patrick, was wäre jetzt eine bessere Vorgehensweise? Ich habe jetzt verstanden und wir haben den Fehler auch gemacht. Wir trauen uns auch, diese Fehler einzugestehen, dass wir eben darauf geachtet haben, auf unserem Blog möglichst Themen zu platzieren, die viel Traffic generieren. Und die Idee war halt dann, viel Traffic bedeutet eben auch viel Interesse, und über den Traffic dann bekommen wir auch die Leads. Aber was wäre dann die bessere Vorgangsweise?
Na gut, für uns funktioniert das ja so. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben eben natürlich. Natürlich gewinnen wir auch hin und wieder eine qualifizierte Anfrage aus diesen Artikeln. Wir können uns das leisten, solche Artikel zu haben, weil wir sind in der Lage, viele Artikel in relativ kurzer Zeit zu erstellen, weil wir die nötigen Ressourcen haben, weil wir die Experten sind etc. Also ich sage jetzt nicht, dass man solche Artikel gar nicht haben sollte. Es ist halt nur eine schlechte Idee für Unternehmen, die sowieso beschränkte Ressourcen haben, sich zuerst auf solche Artikel zu stürzen, weil die bringen im Endeffekt sehr, sehr wenig. Na, über eine lange Zeit gesehen, und dieser Whitepaper-Artikel, den ich eben genannt habe, der ist, glaube ich, schon 10 Jahre online und wird ständig verbessert, sage ich mal so ungefähr. Der bringt ja auf die lange Frist, also langfristig gesehen, bringt er ja schon was. Aber kurzfristig gesehen wird man davon, und kurzfristig meine ich, in den nächsten 1,5, 2, 3 Jahren, sage ich mal, wird er nicht sehr, sehr viel Umsatz, nennen wir es einfach mal Umsatz oder gute Kunden bringen, wenn man solchen Content erstellt. Für unsere Kunden ist das meistens ein bisschen schwierig zu, oder für alle, mit denen ich darüber spreche, ist meistens ein bisschen schwierig zu fassen. Weil eigentlich ist es nämlich so, dass, wenn man daran denkt, dass das Internet daraus besteht, dass jemand eine Suchanfrage irgendwo über eine Suchmaschine stellt, zum Beispiel Google, dann möchte man diese Suchanfrage am besten auf seiner Seite wissen. Und das bedeutet, man fängt an zu überlegen, was sind eigentlich diese ganzen Themen, die mit meinem Produkt, mit meinem Angebot zusammenhängen. Und dann versucht man so viel wie möglich an Content zu erstellen, um am großen Stück von diesem Kuchen, von diesem Traffic-Kuchen abzubekommen. Das macht ja auch Sinn. Das hat früher Sinn gemacht, das wird heute auch noch für viele Unternehmen funktionieren. Aber wie gesagt, wenn man nicht die nötigen Ressourcen hat, das auch durchzuziehen, und mit durchziehen meine ich, 3, 4, 5 Blogartikel pro Woche zu produzieren, vor allen Dingen am Anfang, damit man genug Traffic bekommt, dann ist das einfach eine schlechte Strategie. Und das ist das, worauf die meisten unserer Kunden dran scheitern. Und was wir in den meisten Fällen dann sagen ist, naja, diese Artikel könnt ihr irgendwann mal machen, aber warum konzentriert ihr euch nicht zuerst auf die Artikel, die so nah an eurem Angebot sind, die vielleicht ein sehr, sehr geringes Suchvolumen haben, und versucht damit diejenigen zu erreichen, die schon viel, viel weiter sind in ihrer Suchreise, in ihrer Suchintention sozusagen. Und diesen Content nennt man eigentlich Bottom-of-the-Funnel-Content, ne, im Gegensatz zu dem Top-of-the-Funnel-Content, über den ich eben gesprochen habe.
Das leuchtet ein, Patrick. Also zuerst die Themen, einen Content, für die Themen einen Content zu produzieren, die näher am Verkaufen sind, die der Vertrieb auch besser nutzen kann, die den Vertrieb besser unterstützen, Kunden abzuschließen. Wir haben das vorher gesagt, nicht die typische Vorgehensweise ist, man sucht diese Volumen-Keywords, reiht sie, priorisiert sie, und daraus entsteht der Editorial-Kalender, nicht der Themenplan für die Content-Produktion. Aber wie komme ich jetzt zu diesen Themen? Wie komme ich eben zu diesen, wie du gesagt hast, Bottom-of-the-Funnel-Themen, die wir zuerst produzieren sollten?
Das ist eigentlich recht einfach, weil diese Themen liegen in jedem Unternehmen schon rum. Dafür muss man auch nicht ein sehr kreatives Marketing-Team haben. Das Einzige, was man braucht, ist ein Sales-Team oder beziehungsweise Personen im Unternehmen, die etwas mit Kunden schon zu tun haben. Und zu denen geht man dann hin und fragt, was ist eigentlich das, was meine Kunden oder was unsere potenziellen Kunden euch fragen? Was sind die Fragen, die ihr beantwortet, wenn ihr im direkten Gespräch mit denen seid, im ersten Verkaufsgespräch, im zweiten, beim Vertragsabschluss etc. etc.? Weil diese Fragen, die dort beantwortet werden, sind meistens Fragen, die schon so speziell sind von jemandem, der sich schon Gedanken dazu gemacht hat, dass er sich vielleicht, also dass vielleicht das Angebot, was man anbietet, um das Problem zu lösen, in Anspruch nimmt. Das bedeutet, diese Person hat schon sehr viel eigene Recherche gemacht. Diese Person ist dann sehr, sehr viel weiter im sogenannten Sales- oder Marketing-Funnel. Man braucht dieser Person jetzt keinen Content mehr zeigen, der da heißt wie 10 Dinge, auf die du achten solltest, bei Spritzgussmaschinen oder was auch immer.
Ja, oder wie erstelle ich ein White Paper?
Das ist der völlig falsche Content für diese Person. Ja. Diese Person hat schon sehr viel selbst gemacht. Sie hat sich schon mit den Problemen beschäftigt und sich auch mit Lösungen beschäftigt. Das bedeutet, man muss sich gar nicht mehr so viel, in Anführungszeichen, Mühe geben und kann jetzt anfangen, viel, viel spezifischeren Content zu erstellen, um diese Person auch besser zu konvertieren. Und gleichzeitig schafft man mit diesem Content halt auch die Voraussetzung, dass andere Personen, die vielleicht noch da draußen rumgeistern und auf Google genau diese gleichen Themen suchen, auch auf dieser Website, auf der eigenen Webseite landen und Anfragen stellen. Das schlägt man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Man kriegt viel qualifiziertere Anfragen darüber, dass man viel spezifischen Content erstellt und dann einfach auch den Leuten sagt, guck mal, wir haben hier die Lösung für das Problem, wonach du schon suchst. Und das Beste daran ist, man erreicht mit diesem Content Personen, die jetzt kaufen wollen und nicht irgendwann mal kaufen wollen. Top-of-the-Funnel-Content hat nämlich auch meistens das Problem, dass man sehr viel noch an, ja, wie sagt man das so schön im Englischen, Education leisten muss. Genau, man muss im Prinzip den Kunden noch zeigen, wie kaufe ich richtig, was ist denn die beste Lösung für mein Problem etc. etc. Und das bedarf unheimlich viel Content. Das merken wir auch selbst bei unserem eigenen Content, bei vielen Kunden. Man muss sehr viel Content zur Verfügung haben und das schaffen die meisten Unternehmen einfach nicht, diesen Content tatsächlich bereitzustellen. Vor allem nicht, wenn es sich um kleinere Unternehmen handelt.
Ja, Patrick, was wäre denn jetzt so in unserem Kontext, also im Kontext von Inbound-Marketing, ein Bottom-of-the-Funnel-Thema oder mehrere Bottom-of-the-Funnel-Themen. Was fällt dir spontan ein?
Also Bottom-of-the-Funnel-Themen sind so klassische Themen, die auch in dem The Ask Your Answer Framework vorkommen, also in dem Rahmenkonzept, was wir meistens anwenden. Da werden die Big Five-Themen genannt. Das sind Kosten, Probleme, Vergleiche, Bestenlisten und Rezensionen. Das sind so die klassischen fünf Themen, die der Autor des Buches, Marcus Sheridan, mal herausgefunden hat, die eigentlich bei jedem Verkauf eine Rolle spielen. Das sind Sachen, die unsere Kunden immer wissen wollen und deswegen funktionieren die auch als Content-Themen am besten.
Das heißt, in unserem Fall wären das dann so Themen, was Inbound-Marketing kostet, oder? Oder ein Vergleich Inbound-Marketing mit anderen Marketing-Methoden oder die besten Listen, wer sind die besten Inbound-Marketing-Agenturen im Lande. Das heißt, es wären dann solche Themen, die eben am Ende eine Rolle spielen, wenn jemand schon weiß, es gibt Inbound-Marketing, wenn jemand schon vergleicht, wenn jemand schon überlegt, habe ich das Budget eigentlich dafür, kann ich Inbound-Marketing in meinem Unternehmen implementieren.
Und das muss ja auch, ich meine, das sind jetzt die fünf Beispiele, von denen man erfahrungsgemäß im Inbound-Marketing weiß, dass die recht gut funktionieren. Das ist jetzt nichts Neues, was auch Marcus Sheridan rausgefunden hat. Aber das ist auch für viele Unternehmen einfach unterschiedlich. Also die Big Five können ein bisschen anders sein, variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Das müssen nicht immer diese Big Five sein. In irgendeiner Art und Weise werden sie es sicherlich sein, aber es gibt sicherlich dann Big Six oder Big Seven für manche Unternehmen, wo man sagt, ja, das sind genau die Fragen, die wir eigentlich beantworten wollen. Und jetzt wird es auch ein bisschen tricky, sage ich mal. Man muss ja auch intern die Kollegen und vor allen Dingen die Vorgesetzten davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, über diese Themen zu schreiben. Weil das sind nämlich meistens die Themen, wo ein Sales-Mitarbeiter, ein Vertriebler sagen würde, hahaha, das erkläre ich lieber in einem direkten Gespräch, weil es gibt so viele Sachen, die ich dabei erklären muss, die ich dabei auf die Fragen eingehen muss, und es könnte abschreckend wirken, wenn wir da einfach so auf der Webseite drüber schreiben. Und genau das ist meistens der falsche Ansatz, weil eure Kunden laufen da draußen schon rum und suchen nach diesen Themen. Die recherchieren, wie gesagt, schon vorab und versuchen, die beste Antwort auf ihre Frage zu finden. Und wenn sie diese Frage, die Antwort nicht finden bei euch, dann gehen sie woanders hin und suchen da weiter. Es hat nichts damit zu tun, dass man eine umfassende Antwort haben möchte auf seine spezifische Frage. Ich glaube, den meisten ist relativ klar, dass individuelle Probleme erfordern individuelle Lösungen. Das Problem muss aber nur mal genannt werden und ein Angebot gemacht werden, wie man das lösen kann. Und wenn man das versucht zu verstecken, zum Beispiel, dass man nicht über Probleme sprechen möchte, die mit einem, ja, mit dem eigenen Angebot daherkommen, zum Beispiel, was weiß ich, dass die Spritzgussmaschine, die man verkauft, viel Strom frisst oder was auch immer, ne? Also es gibt eine ganze Menge Sachen, über die man sprechen muss. Aber das sind genau solche Themen, die Personen interessieren, die schon sehr weit in ihrem eigenen Denken fortgeschritten sind, die sich schon sehr viel mit der Lösung beschäftigt haben. Und genau die möchte man halt ansprechen. Und das ist auch eine gute Idee, das zu machen. Weil, und jetzt kommt nämlich noch ein kleiner Benefit, sage ich mal, dabei, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, das sind meistens Low-Competition-Themen. Ne? Während sich die gesamte Konkurrenz darauf konzentriert, Top-of-the-Funnel zu bedienen, diese großen Artikel zu schreiben, wie schreibe ich ein White Paper, kann man sich als Unternehmen, das nicht so viel Content-Ressourcen hat, darauf konzentrieren und sagt, ich möchte jetzt nicht, wie schreibe ich ein White Paper machen, sondern ich möchte den Lead-Magneten oder beziehungsweise das Angebot machen, was ist der beste Lead-Magnet für Personen, die im Bereich Spritzgussmaschinen kaufen möchten. Also, dass man dann halt tatsächlich sich überlegt, was ist das spezifische Thema, was meine Zielgruppe eigentlich so interessiert und was sie brauchen, um die beste Entscheidung für sich zu treffen. Und da wird man meistens fehlgeleitet von den ganzen SEO-Tools, die einem dann nämlich sagen, für dieses Keyword oder für diese Suchanfrage gibt es überhaupt kein Suchvolumen oder sehr niedriges Suchvolumen, dieses berühmte 0 bis 10 Klicks pro Monat. Und das wirkt dann ein bisschen abschreckend, ne? Während man für White Paper 1000 Klicks pro Monat bekommen könnte, also für das Thema White Paper erstellen, kriegt man für sowas meistens dann irgendwas zwischen 0 und 10. Und das ist das, was die meisten Unternehmen dann abschreckt und sagt, naja, das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja viel Aufmerksamkeit. Wir wollen ja viele potenzielle Kunden auf unsere Webseite locken. Tja, und was man dann bekommt, ist meistens, man bekommt Aufmerksamkeit, aber die falsche halt. Man bekommt dann sehr viel Traffic, der einfach nichts bringt.
Genau, weil am Ende des Tages zählt einfach, ob wir es geschafft haben, Leads für den Vertrieb zu generieren, die dann tatsächlich auch für den Vertrieb relevant sind. Und wenn der Vertrieb mit diesen Leads dann tatsächlich auch Abschlüsse erreicht. Patrick, man merkt, dass du bei uns einen Spritzgusskunden betreut hast, aus der Industrie betreut hast. Ich hätte noch eine Frage zur praktischen Umsetzung. Nicht? Du hast gesagt, also nicht die Keywords stehen am Anfang da, wenn es darum geht, die richtigen Themen auszuwählen, sondern die Fragen, die der Vertrieb bekommt. Du hilfst ja auch unseren Kunden, diesen Prozess ins Laufen zu bringen, diesen Content-Produktionsprozess ins Laufen zu bringen. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie geht es denn dann weiter? Das heißt, Marketing oder der Content-Manager spricht eben permanent mit dem Vertrieb, er bekommt diese Fragen, dadurch weiß er, welche Themen. Aber wie geht es dann weiter zur Umsetzung?
Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt vorher anfangen, damit man sich auch vorstellen kann, wie komme ich eigentlich zu diesen Fragen, was sind eigentlich die relevanten Fragen. Als allererstes machen wir meistens die Erhebung des ICP, des Ideal Customer Profiles. Was sind eigentlich die perfekten, idealsten Kunden, an die wir verkaufen wollen? Dann schauen wir meistens, was sind die Buyer-Personas innerhalb dieser ICP. Das kann man zusammen machen, das muss man nicht immer machen, die Buyer-Persona machen. Manchmal reicht auch einfach ICP. Man muss sich halt nur im Klaren sein, wer sind die Personen, an die ich verkaufen möchte. Dann schauen wir, was lösen unsere Produkte, was löst unser Angebot eigentlich für Probleme für diese Person. Die sogenannten Pain Points, die wir dann anschauen. Was sind die Pain Points unseres ICP, die Pain Points unserer Buyer-Personas? Wir schauen dann, welche Produkte lösen bei uns was, wie kann ich das runterbrechen, wie kann ich unsere Produkte weiter runterbrechen, welche Features haben unsere Produkte zum Beispiel, wie lösen die eine bestimmte Herausforderung, und dann mappen wir den Content und sagen, naja, dieses Feature unseres Produkts löst im Prinzip dieses eine Problem oder auch mehrere, Und von da aus gesehen haben wir schon die ersten groben Fragen und können uns vorstellen, das ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich Themen, die unsere Kunden interessieren. Das nächste, was wir machen, wir schauen uns die Anfragen an, die wirklich mal bei uns eingegangen sind. Na, da hat man ja jede Menge von, in den E-Mails, die man bekommen hat, Formularanfragen etc. Und die Personen, die diese Anfragen bearbeiten, sind eigentlich unsere besten Ansprechpartner. Meistens ist das halt Sales, ne, wenn es tatsächlich ums Angebot geht. Die fragen wir dann, kannst du uns noch mehr Fragen nennen, die Personen häufig stellen, wenn sie mit euch in Kontakt sind? Wir zeigen denen unsere Liste und sagen, naja, guck mal, das sind die, die wir uns schon überlegt haben oder die wir, sagen wir mal, nach Bauchgefühl herausgefunden haben, wo wir denken. Und die sagen dann, ja oder nein. Die tippen im Prinzip auf die Fragen und sagen, das ist das, was tatsächlich wichtig ist und geben im Prinzip ihren gesamten Input dazu. Und dann hat man schon eine ganze Menge an Content-Ideen, sage ich mal. Dann hat man eine riesig lange Liste, wo Titel stehen, wo Themen stehen. Und das Nächste, was man macht, man fängt an, sich zu überlegen, ist diese Frage und diese Antwort es wert, daraus ein Stück Content zu erstellen? Nicht immer braucht man ja einen Blogartikel oder ein Video oder ein Podcast oder. Manchmal reicht es auch, dass man dieses Thema auf der Produktseite ergänzt, sage ich mal, mit ein paar Absätzen, dass man das vielleicht in seine E-Mail-Sequenz mit einbaut, etc. etc. Man überlegt sich halt, ist das die beste Variante, jetzt daraus ein Stück Content zu erstellen und natürlich mit welcher Priorität? Ist das eine Frage, die sehr häufig gestellt wird? Ist die schon auf unserer Webseite gut beantwortet? Und mit gut beantwortet meine ich, ist Sales zufrieden mit der Antwort?
Genau.
Auf unserer Webseite. Das ist der Maßstab, sage ich mal. Ja. Und dann überlegt man sich, müssen wir das irgendwie besser beantworten? Und dann hat man natürlich auch schon den gesamten Prozess abgedeckt. Man hat dann die Themen gefunden, zusammen mit seinen Kollegen. Das nächste, was man dann machen muss, ist natürlich sicherstellen, wie erstelle ich diesen Content? Und da wird es ein bisschen schwierig in den allermeisten Fällen. Dann kommen wir nämlich wieder in den Bereich, sind genug Ressourcen eigentlich da, um überhaupt diesen Content zu erstellen? Da haben wir auch eine Vorgehensweise, die wir meistens empfehlen würden. Und das ist einfach natürlich mit den bestmöglichen Briefings zu arbeiten, aber natürlich auch mit kurzen Interviews, ne? Dass derjenige, der den Content erstellt, ob es jetzt ein Content Manager ist oder irgendeine Art von Texter, extern, intern, völlig egal, dass der ein kurzes Interview führt, basierend auf einem davor erstellten kurzen Briefing mit den Stichpunkten, die man in dem Contentstück, ob es jetzt Video oder Blogartikel ist, ist egal, ansprechen möchte und dann den zuständigen Subject Matter Expert, sagen wir jetzt mal, derjenige, der die beste Antwort hoffentlich liefern kann, dass man den dazu interviewt. Und ich sage meistens in diesen Fällen, da gibt es zwei Vorgehensweisen. Entweder ich sage der Person, die mir gegenüber sitzt, ich stelle dir jetzt die Frage und du tust so, als ob ich der Kunde wäre und du erklärst mir das. Und ich nehme das auf und mache daraus nachher einfach einen tollen Artikel. Das funktioniert meistens ganz gut. Oder man stellt natürlich, wenn man geübter ist und vielleicht auch ein bisschen journalistischen Hintergrund hat, kann man das natürlich auch in einem richtig guten Interview-Style oder Stil durchführen und versuchen, sich dem Thema noch besser zu nähern. Also es bedarf eigentlich in den allermeisten Fällen zwei Dingen. Das ist einmal jemand, der in der Lage ist, einen guten Text zu schreiben. Na, eigentlich drei Dinge. Und in der Lage ist, ein gutes Interview zu führen und Zeit von dem zuständigen Experten. Und diese Zeit der zuständigen Experten, das ist meistens auch immer noch so ein Knackpunkt.
Genau, Patrick. Was wir eben da oft hören, schon am Anfang in der Zusammenarbeit, bekommen wir die Frage gestellt, aber wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Nicht Zeit vom Marketing-Team, Zeit vom Marketingleiter und natürlich auch Zeit von den Experten im Unternehmen. Was können wir da sagen dazu?
Puh, ich würde sagen, also viel am meisten Zeit geht sicherlich dafür drauf, dass man fortlaufend Themen sammelt, ne? Dass man auch die Kollegen im Sales dazu anhält, die gemeinsame Content-Datenbank weiter zu füllen mit Themen, mit Fragen, die aufkommen. Zu den Themen natürlich kurz immer noch Stichpunkte liefert schon mal. Warum sollten wir das bearbeiten? Was ist die beste Antwort darauf? Wo könnt ihr das zum Beispiel schon mal nachhören? Also, dass man den Content-Kalender, das Content-Dashboard, wie auch immer man das nennen möchte, mit Fragen füllt. Einfach. Das nächste ist im Prinzip die Aufgabe einer Person, die für den Content zuständig ist. Wir nennen solche Personen meistens Content-Manager. Dass er anfängt, die priorisierten Themen schon mal vorzubereiten mit Briefings, ne? Schon mal ein gutes Briefing schreibt, was erwarten wir uns von diesem Contentstück, in welcher Phase braucht das ein potenzieller Kunde, ne? Ist das am besten ein Bottom-of-the-Funnel-Thema oder ist das doch lieber ein Awareness-Thema? Was können wir damit noch machen? Können wir da nachher Social-Media-Posts mal rausmachen, etc., etc.? Und diese Person entweder führt dann das Interview mit dem Experten oder gibt halt diesen Auftrag weiter an einen Texter, an jemanden Spezialisierten. Und hier ist dann halt, ich glaube, die Zeitangabe kann man ganz grob übersagen, für ein Thema ist eine Stunde eines Experten nötig. Ne? Also wenn man jetzt das Thema hat, wie erstelle ich das beste White Paper für Spritzgussunternehmen, was auch immer, dann braucht man jemanden, der knapp eine Stunde lang Zeit hat, eine halbe Stunde Interview zu geben und eine halbe Stunde sicherlich darauf auch nachher noch Zeit verwendet, den Content zu korrigieren. Also, dass man auch nachher noch mit dem Draft, den man dann hat, mit dem Entwurf, wenn man nachher dahin geht, den sagt, kannst du das noch, dir noch mal angucken? Mhm. Ist das so, wie du das auch sagen würdest?
Ja, Patrick, das, was ich so jetzt raushöre, ist, unsere Strategie ist, möglichst eben diese Experten wenig zu belasten. Wir brauchen sie einfach, um den Inhalt, den sie im Kopf haben, auf Bildschirm zu bringen. Und was wir eben hier versuchen, eine strukturierte Vorgehensweise. Der Content Manager ist dafür verantwortlich, diese Themen zu sammeln, zu priorisieren, nicht auf die Keywords zu setzen, die ein hohes Volumen haben, sondern einfach die Themen herauszufinden, die tatsächlich auch Umsätze bringen. Also das ist die Aufgabe von einem Content Manager, ist auch wahrscheinlich die umfangreichste Aufgabe. Dann eben für jedes Thema brauchen wir einen Subject Matter Expert, der uns eine Stunde zur Verfügung steht. Und dann, du hast schon gesagt, gibt es Texter, nicht, das kann der Content Manager selber sein, wenn eben nicht zu viele Contents auf einmal zu produzieren sind. Oder eben der Content Manager bedient sich von weiteren Textern, internen oder externen Textern. Das wäre so der Prozess, wie wir sehen, dass es eben ressourcenschonend geht, Content zu produzieren, um Content zur Verfügung zu haben, der tatsächlich etwas bewirkt. Bei keinem dieser Gespräche, Patrick, darf ChatGPT fehlen derzeit. Was meinst du, was ist die Rolle bei diesem Szenario jetzt, dass wir eben Content so produzieren, wie wir es jetzt besprochen haben? Welche Rolle hat da ein Tool wie ChatGPT?
Ich glaube, wenn man mir aufmerksam zuhört, dann kann man sich jetzt schon denken, was ich sagen werde. ChatGPT wird nicht in der Lage sein, so ein Thema zu erstellen oder beziehungsweise einen zufriedenstellenden Text zu liefern. Woher auch? Ne? Ich meine, ChatGPT müsste ja die Antwort wissen oder in irgendeiner Weise antizipieren können, die dir der Subject Matter Expert, der in meinem Unternehmen sitzt, in seinem Kopf hat, der schon jahrelang Erfahrung hat in der Kundenberatung etc. etc. Woher soll ChatGPT das wissen, wenn, sage ich mal, ChatGPT oder andere AI nicht mit diesem Wissen trainiert wurde? Das mal ausgeklammert, das geht natürlich. Das dauert natürlich Monate, Jahre im Zweifelsfall, wenn man AI mit solchen Informationen füttern möchte. Aber ich denke, ChatGPT ist in dem Fall ein Tool, das man nutzen kann, um sich zum Beispiel eine zweite Meinung zu dem Thema liefern zu lassen. Also wenn man schon gute Informationen hat, wenn man vielleicht zum Beispiel schon einen Entwurf geschrieben hat etc., die gleiche Frage dann auch nochmal dem Tool zu stellen und zu gucken, was sagt eine künstliche Intelligenz dazu? Gibt mir das noch ein bisschen Ideen, was ich noch hinzufügen könnte zu diesem Tool? Und gibt es mir Ideen, weil das macht ChatGPT natürlich auch, es zeigt in ganz, ganz vielen Fällen auch die Möglichkeit, also so etwas wie Keywords auf, sage ich mal. Ne? Man kann das ja im Prinzip dazu auch nutzen, um seinen Text dann auch noch sinnvoll mit Keywords zu ergänzen. Weil das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen. Natürlich spielt SEO eine Rolle. Natürlich spielen Keywords eine Rolle. Aber wir drehen den Prozess oder meistens um und sagen, wir gucken nach Keywords irgendwo zwischendrin oder ganz am Schluss und schauen, was sind denn noch relevante Keywords, die in diesem Text mit auftauchen sollten oder wie verbessere ich den Text, indem ich noch gute Keywords hinzufüge. Aber wir wollen natürlich Suchvolumen auch irgendwie erzeugen und nicht komplett am Internet vorbeischreiben. Und dabei hilft ChatGPT auch aufzuzeigen, was sind denn Dinge, wonach andere gesucht haben schon, was sollte vorkommen vielleicht in diesem Text, was für Ideen. Und dann kann man ja entscheiden, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ich glaube nur, die schlechteste Methode, die man wählen kann, ist, dass man das Tool nutzt, um sich so einen Text schreiben zu lassen. Weil das wird nicht funktionieren. Außer man füttert halt sehr viele Informationen zu. Und wenn das dauert genauso lange, wie man das im Prinzip selbst schreibt.
Ja, das kann ja in Zukunft durchaus sein, wenn wir eben sehr, sehr viel gute Inhalte von unseren Experten einmal veröffentlicht haben, nicht, dass dann eben ein Tool wie ChatGPT dieses veröffentlichte Wissen als Training nimmt und daraus neuen zusätzlichen Content erstellen kann. Aber ich bin da genauso wie du der Meinung, dass ChatGPT eine Hilfe ist für uns in der Content-Produktion, aber kein Ersatz für diesen Prozess, den wir gezeigt haben, nämlich diese Interviews, diese Fragen herauszufinden und dann eben die Antworten kommen von unserem Experten im Unternehmen und können nicht einfach aus dem Internet oder aus den Modellen einer AI erzeugt werden. Patrick, das war super spannend jetzt. Wir haben, glaube ich, jetzt aufgezeigt, wie es möglich ist, ressourcenschonend Content zu produzieren. Ich glaube, dass das gerade für kleine Teams notwendig ist, kleine Content-Teams notwendig ist, einfach hier eine Vorgehensweise zu haben, die, wie wir es jetzt schon mehrmals gesagt haben in diesem Podcast, die einfach den richtigen Content auswählen. Und der richtige Content hängt natürlich auch davon ab, in welchem Stadium das Content-Marketing eines Unternehmens ist. Du hast schon gesagt, wir sollten mit dem Bottom-of-the-Funnel-Content starten und dann natürlich in Zukunft uns vom Bottom auf Middle-of-the-Funnel bewegen und dann natürlich auch den Awareness-Content, den Top-of-the-Funnel-Content ins Auge fassen. Zum Schluss, Patrick, gibt es noch einen Tipp für Marketingverantwortliche, die du jetzt noch hergeben möchtest?
Ja, das schwebte mir auch gerade, wo du das so gesagt hast, im Kopf herum. Ich glaube, man kann als besten Tipp für Marketingleiter, die sich in so einer Situation finden, also sie wissen, dass Content ihnen helfen würde, um mehr Leads online zu generieren, aber sie haben nicht genug Ressourcen oder sie fürchten, dass sie nicht genug Ressourcen haben, um guten Content zu erstellen, um überhaupt Content zu erstellen. Wenn diese Marketingleiter dann tatsächlich den Schritt wagen, um das zu machen, dann ist es eine furchtbar schlechte Idee, und das lasst euch bitte auch von keinem einreden, mit Top-of-the-Funnel-Content anzufangen. Weil Top-of-the-Funnel-Content bedeutet immer, ich brauche richtig viel Content, weil es hier darum geht, sehr viele, sehr breite Keywords zu bedienen. Und wenn ich das mache, dann tappe ich im Prinzip in meine eigene Falle oder beziehungsweise dann mache ich genau das, was jeder andere auch falsch macht, und dann wird es irgendwann zur Frustration kommen. Man sieht erst sehr viel Ergebnis, wenn man sehr viel von solchem Content veröffentlicht hat. Und wenn man sowieso nicht die Ressourcen hat, viele Blogartikel pro Woche zu erstellen, dann ist es eine viel bessere Idee, mit sehr spezifischen, mit Bottom-of-the-Funnel-Content anzufangen, die weniger Suchvolumen zeigen, wo auch die ganzen Tools sagen, das ist, lohnt sich nicht oder hier gibt es überhaupt kein Suchvolumen. Es gibt Suchvolumen. Es gibt die 10 Leute pro Monat, die in eurem Kundenkreis sind, die nach diesem Themen suchen. Und wenn ihr Unternehmen seid, die sowieso nicht so viele Aufträge pro Jahr brauchen, um, sag ich mal, gewinnbringend zu wirtschaften, dann macht es viel mehr Sinn, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und nicht mit diesen riesigen Themen, wo man 30 Blogartikel schreiben muss zum Thema, wie erstelle ich ein gutes Whitepaper und das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten muss. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das macht auch keinen Sinn von SEO-Sicht gesehen, weil je besser man eine Frage beantwortet, desto mehr Traffic schickt Google einem. Und das bedeutet, auch wenn ich die spezifische Suchanfrage, die nur 0 bis 10 Anfragen pro Monat in dem SEO-Tool zeigt, sehr gut beantworte, kann es sein, dass dieser Artikel dann auch für andere zusammenhängende Keywords anfängt zu ranken. Also man bekommt dann viel, viel mehr Traffic und viel mehr Sichtbarkeit im Internet für Themen.
Patrick, leider, wir müssen Schluss machen. Deshalb, Patrick, vielen Dank, dass du heute hier zur Verfügung gestanden bist. Liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, den ziemlich besten B2B-Inbound-Marketing-Podcast. Wir freuen uns über jeden Kommentar und natürlich auch über Bewertungen, Sternchen auf den Podcast-Plattformen. Wenn du ein interessantes Lead-Generierungsthema hast, dann schreib uns einfach, wir suchen laufend Gäste für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle 2 Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten 2 Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Sheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.